I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Went to Films mit Martin und mir, Markus. Der heutige Film ist wieder mal eine Wahl von Martin. Es ist Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Und Martin, wie immer die Frage, wieso?
Ja, hallo Markus und auch alle anderen. Einen schönen guten Tag und schön, dass ihr zuhört. Ja, Full Metal Jacket, muss ich sagen, von Stanley Kubrick, ist ein Film, der mich irgendwie fasziniert hat. Und ich habe ihn jetzt auch schon eine längere Zeit lang nicht gesehen und habe mir gedacht, okay, es wird vielleicht Zeit, ihn nochmal anzuschauen und nochmal genauer hinzugucken, was das mit diesem Film auf sich hat. Also ich fand immer beeindruckend, dass der Film quasi in zwei Teile geteilt ist. Also der erste Teil, dieses Ausbildungsszenario, und dann dieser zweite Teil, wirklich der Kriegseinsatz in Vietnam. Und ich war auch mal tatsächlich in Da Nang und auch Hue, also die zwei Städte, die dann auch in einem Film auftauchen, wo die dann unterwegs sind, die Soldaten. Und da habe ich gedacht, jetzt müssen wir da einfach mal drüber reden und uns ihn gemeinsam anschauen.
Ja, also ist ja schon der zweite Kubrick-Film und der zweite Kriegsfilm, den du vorschlägst, Martin. Also ich erkenne da so ein Muster bei dir.
Das könnte sein, ja.
Ja, also ich habe den Film auch schon vor einigen Jahren gesehen. Natürlich großer Kubrick-Film, sollte man auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Gilt ja auch als, nicht zu Unrecht meines Erachtens, als einer der besten Kriegsfilme oder Antikriegsfilme. Und ja, ich denke, die wichtigen Sachen werden wir auch gleich während des Films besprechen können.
Ja, das finde ich auch. Deswegen würde ich jetzt einfach runterzählen. Wir schauen.
Kurz noch der Hinweis, wir schauen die DVD.
Genau.
Für alle. Und auf Deutsch, oder?
Genau, ja. Also ich habe mir auch gedacht, wir müssen den eigentlich auf Englisch gucken, weil gerade Lee Ermey mit seinem Auftritt als Drill Instructor, das ist wahrscheinlich, aber das ist auch gut.
Gunnery Sergeant.
Genau, das ist wahrscheinlich, aber auch gut übersetzt, muss man sagen.
Ich finde die Synchro da gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Alles klar, dann würde ich einzählen.
Jo.
Auf 0 geht sozusagen los.
Genau.
3, 2, 1, los.
Und wir haben schon gleich diese Country-Musik.
Richtig, auf dem Warner Brothers Pictures Logo. Und erstmal ganz prominent natürlich Stanley Kubrick Film und Full Metal Jacket wird direkt eingeblendet. Und dann.
Und wir sehen die Rekruten beim Friseurbesuch.
Richtig. Und das sind wirklich sehr, sehr stilistische oder ruhige Einstellungen eigentlich. Also man sieht einfach nur den Kopf, wie der geschoren wird.
Genau.
Und da werden eigentlich, glaube ich, alle Hauptcharakteren gerade. Nee, es sind auch andere dabei, glaube ich, ne? Hm.
Ja, also die wichtigsten Rekruten werden halt vorgestellt, ne?
Genau,
und noch
richtig.
Ein paar andere.
Ja, stimmt. Ja.
Ich meine, die Bedeutung, wer wichtig ist für den Cast, das wechselt ja dann auch im Film, wenn wir dann in Vietnam sind. Da
genau.
Fallen ja dann einige raus, die jetzt wichtig sind.
Das stimmt.
Und da kommen ja auch noch ein paar neue dann hinzu.
Ja. Aber ich muss sagen, das ist schon auch ärgerlich, ne? Dieses Haar abschneiden.
Was ich aber interessant finde an der Szene, ist, dass wir nur Musik haben, ne? Wir hören nicht es gibt nicht den Ton von diesen Schermaschinen.
Das stimmt. Ich finde, das macht es auch noch ein bisschen absurder irgendwie, das Ganze. So, wir sehen den Boden und jetzt sind wir schon in der Baracke.
Genau.
Und Gunnery Sergeant Hartman schreit seine Rekruten an.
Ja. Übrigens, Ermey war ja nicht ursprünglich vorgesehen für diese Rolle, sondern der war ja ursprünglich nur Berater.
Ja.
Und hat dann, nachdem er die Darstellungen gesehen hat, selbst Kubrick darum gebeten, diese Rolle zu übernehmen.
Und ich glaube, er hat das auch relativ geschickt gemacht, indem er im Prinzip seine Uniform angezogen hat und einfach mal so ein bisschen rumgebrüllt hat.
Und zwar Kubrick angebrüllt hat.
Ja, genau. Und das hat ihn wohl so beeindruckt, dass er es dann letztendlich gemacht hat, ne?
Ja. Und ist auch einer der wenigen Schauspieler, der bei Kubrick relativ viel improvisieren durfte.
Stimmt. Also im Moment geht es quasi erstmal darum, dass General Sergeant Hartman eigentlich nur Einschüchterungen versucht, ne?
Genau. Beziehungsweise Beleidigung, ne? Das ist ja jetzt, was er jetzt mit dem Private macht, ist ja extrem rassistisch.
Richtig, vor allem er sagt auch ja vorher eigentlich, es ist mir scheißegal, welche Herkunft ihr habt. Ihr seid alle gleich viel wenig wert, ne? Also gleich nichts
gleich
wert.
Wenig.
Gleich wenig wert, ja. So, jetzt hatte sich Private Joker ja mit diesem John Wayne-Zitat gemeldet.
Mhm. Ja, Matthew Modine noch am ehesten der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur des Films, weil er eben in beiden Teilen eine präsente Rolle hat.
Das stimmt.
Und wahrscheinlich sogar auch die meiste Screentime, würde ich behaupten.
Ja, das kann sein, ja. So, jetzt ist Gunnery Sergeant Hartman das erste Mal gewalttätig geworden, ne, und hat Private Joker einen Schlag in die Magengrube versetzt.
Würde übrigens so normalerweise nicht passieren bei den Marines, sagt zumindest Ermi.
Ein Schlag, oder?
Ja, also physische Gewalt gegen die Rekruten.
Ah, okay. So, jetzt wird Private Joker gefragt, wie sehen Sie als Killer aus?
Ja, ich frage mich ja auch so ein bisschen, warum er eigentlich überhaupt dabei ist.
Private Joker?
Ja, wir erfahren ja später, dass er eigentlich Kriegsberichterstatter wird. Also warum er sich für die Marines meldet.
Ach so.
Das ist ja nicht einfach nur das ist ja nicht einfach nur der normale Einzug, ne? Das sind ja die Marines, für die sich melden.
Aber war das nicht diese Express-Ausbildung?
Ja, aber trotzdem sind es Marines sind ja nicht die normale Infanterie, das ist ja ein Spezialkorps, oder?
Ja.
Das ist ja.
Also nicht die Army, ne? Sondern es ist halt Marines.
Ja.
Aber ich glaube, das war trotzdem eine Schnellausbildung, was die da machen in der Zeit. Also es wird jetzt gerade sehr viel rumgeschrien immer noch. Im Prinzip der ganze erste Teil wird nur rumgeschrien, ne?
Ja, geschrien oder gesungen.
Genau, richtig. Ich glaube, das dauert auch relativ lange, bis wir das erste Mal richtigen klassischen Dialog haben. Also Leute normal reden hören.
Ja. Vincent D'Onofrio sieht auch, finde ich, immer so ein bisschen aus, als ob er gerade einen Joint geraucht hätte in dem Film.
Ja, ich finde, also zumindest lange Zeit. Er bringt das gut rüber, dieses dieses etwas Verpeilte und Unfähige irgendwie, ne? Das bringt er gut rüber.
Ja.
So, Private Paula versucht nicht zu grinsen, schafft es aber nicht.
Ich finde es interessant, dass er so eine einschüchternde Persönlichkeit ist, obwohl er ja gar nicht mal so groß ist, der Ermi.
Ja,
der
stimmt.
Er muss ja zu den meisten Rekruten sogar fast aufschauen.
Ja. So, jetzt muss ich Private Paula hinknien und soll sich selber erwürgen. Also er soll sich selbst erwürgen und er muss sich jetzt nach vorne beugen, um von Gunnery Sergeant Hartman gewürgt zu werden.
Und innerhalb dieser nicht mal 10 Minuten hätte der Gunnery Sergeant auf jeden Fall schon mal 2 Disziplinarverfahren.
Genau. So, okay. Diese Sprüche, die der drauf hat, die hätte auch kein Drehbuchautor hinkriegen können.
Ja, kann durchaus sein.
Weil er sehr spontan irgendwie einfach nur eine Beleidigung nach der anderen oder Obszönitäten hintereinander raushaut. So, jetzt hören wir die Off-Stimme von Private Joker eigentlich, ne? Der erzählt ja immer zwischendurch. Wir sind jetzt
Wobei
draußen
ich
und marschieren übers Gelände.
den Einsatz der Off-Stimme so ein bisschen beliebig finde. Also, das kommt ja relativ selten vor, eigentlich, wenn man ehrlich ist.
Ja, das stimmt. Es ist relativ selten und man denkt dann immer so ein bisschen, ach, ist das jetzt so wie aus einem Tagebuch oder ist das so eine Erinnerung, die Private Joker da nochmal von sich gibt?
Das ist ein schöner Shot.
Ja, genau. Wir haben jetzt diese rote Sonne und die Soldaten, die sich an den Seilen hochklettern. Und das hat so ein bisschen was von Apocalypse Now, ne?
Und von Jäger des verlorenen Schatzes ja auch, ne?
Auch, ja. Und irgendeine Verbindung hatte doch der Ermi auch zu Apocalypse Now, ne?
Da ist er wahrscheinlich auch Berater gewesen, schätze ich mal, ne?
Ich meine, irgendwas nochmal irgendwo gehört oder gelesen zu haben. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
Ja, wäre ja naheliegend, dass er das auch gemacht hat.
So, jetzt hat Private Paula beim Waffe umlegen die falsche Seite gewählt.
Und damit geht es eigentlich los für ihn, ne?
Genau, ja. Also es war jetzt das zweite Mal, dass Hartmann geschlagen hat, ne, dritte Mal, ne, vierte Mal.
Und jetzt wird er dann ja auch
Gedemütigt.
regelrecht erniedrigt, ja.
Ja, das stimmt. Ich finde, das ist auch eine schöne Einstellung, weil die mit so einer langen Brennweite gemacht ist und wie die Soldaten vorbeimarschieren sehen und ganz am Ende kommt dann Private Paula. Mit runtergezogener Hose, Daumen im Mund und das Gewehr falsch rum über die Schulter gelegt.
Ja. Gibt es ja später auch noch mal eine Szene, wo er das machen muss.
Genau richtig, ja.
Für die Barackenszenen hat man übrigens eine ganz spezielle Linse gewählt, um
Ja.
möglichst alle Rekruten gleichzeitig im Fokus zu haben, um keinen hervorzuheben durch
Ah.
Scharfstellen.
Ach, dass die alle möglichst unscheinbar sind und alle so gleich.
Ja, dass halt keiner unscharf ist, sondern alle scharf sind.
Ja, okay. Ja, hier sieht man es, genau. So, und jetzt wird das ins Bett gehen befohlen. Und die Rekruten müssen mit ihrem Gewehr schlafen gehen.
Genau.
Und es gibt nochmal Anweisungen und der Befehl zu beten. Und jetzt kommt dieses Gebet, das ist mein Gewehr. Es gibt viele Gewehre, aber dies hier ist meins.
Ja. Das wird ja später noch mehr sexualisiert, das Gewehr.
Genau, stimmt. Ja. Also man versucht ja sozusagen zu zeigen, dass die Soldaten hier geradezu wirklich Killermaschinen ausgebildet werden, die jegliche eigene Identität und Bedürfnisse irgendwie verlieren und nur noch darauf getrimmt sind, im Prinzip zu killen.
Ja, sie werden ja auch entindividualisiert. Sie verlieren ihre Frisur, sie tragen alle die gleiche Kleidung. Na, man
Ja.
verwechselt die ja dann auch irgendwann.
Das stimmt. So, Gewehr bei Fuß. Rührt euch und gute Nacht, Ladies.
Auch schön, dieses Blau.
Ja. Wir haben wahrscheinlich den nächsten Morgen, also relativ früh. Und es geht wieder darum, die Waffen wieder zu schultern.
Genau.
So, jetzt kriegt jeder Zweite ungefähr nochmal irgendeinen Anschiss.
Genau,
das jetzt kommt die sexistische war das, was ich Szene, genau.
Die übrigens wohl beinahe ohne Kleidung gedreht worden wäre. Zumindest war das wohl zeitweilig
im Gespräch. Ah ja, okay. Ja. Also dieses ist mein Stolz und da ist mein Gewehr. Die Soldaten marschieren mit den Gewehren und halten sich mit der anderen Hand die Eier.
Genau.
Und jetzt sind wir wieder draußen am Marschieren.
Jetzt haben wir das Marschieren geübt, genau.
Ja. Und wieder das Klettern an den Seilen.
Seilen, ja.
Und natürlich gehören auch, es ist ein bisschen zu Takeshis Castle, ne? Jetzt müssen sie da
ja gut, das sind halt
Züge machen und ne? Genau, Parcours.
Und da ist natürlich Private Paula, beziehungsweise Leonard heißt er, glaube ich, ne?
Ja, genau, das ist sein Vorname.
Ja. Natürlich sehr im Hintertreffen, weil er natürlich eigentlich körperlich gar nicht die Voraussetzungen hat.
Ja, der Vincent D'Onofrio hat wohl, ich glaube, 40 Kilo oder so für die Rolle zugenommen. Also er ist also, nicht immer so gewesen, sondern er hat das für die Rolle gemacht.
Ja, 70 Pfund habe ich hier stehen, aber das kommt ja fast.
Ja, irgendwie so, genau, ja.
Und der hat damals einen Rekord aufgestellt damit sogar, der bis dahin gehalten wurde von Robert De Niro für Wie ein wilder Stier. Der hatte damals 60 Pfund zugenommen.
Heftig. Und warte mal, das war doch auch für D'Onofrio der Debütfilm, glaube ich, ne? Der hatte, ich glaube, der war Theaterschauspieler und kannte den Matthew Modine irgendwie privat. Oder auch, die waren, glaube ich, mal Schauspielkollegen irgendwo, aber halt nicht im Film.
Also ein paar kleinere Sachen hat er davor schon gemacht, aber
ja, nicht in dem Maß, ne?
Ja. Ja, aber das war so der erste richtig große.
Ja. Ich glaube, Private Paula war ja auch relativ spät besetzt worden, ne?
Ja, ja.
Der war erst relativ spät dann dran. Aber damit begann dann ja quasi seine Filmkarriere von genau. Vincent D'Onofrio.
Ja.
So.
Jetzt sieht man, wie er wieder.
Ja.
Und der Turm.
Richtig. Und die ganze Zeit wird weiter geschrien. Aber was mich halt wundert. Ja? Sag mal, wenn das doch die Marines sind, wie hat das dann jemand wie Leonard da reingeschafft?
Ja, das ist die Frage. Ich meine, möglicherweise, wir sind ja im Vietnamkrieg und wir sind, glaube ich, nicht erst am Anfang. Wahrscheinlich
Personalmangel, ne?
War einfach, ja, hat man einfach genommen, was man kriegen konnte irgendwann, ne?
Ja, das würde ja damit zusammenpassen, dass ich irgendwo mal mit, ich weiß nicht, ob das im Film klarkommt oder wo das herkommt, aber dass das eine relativ kurze Ausbildung ist. Ich glaube, Joker sagt das irgendwann über irgendeiner Stelle irgendwie irgendwas von wegen, wir waren ja nur einen Monat oder wir waren ja nur ein paar Monate in der Ausbildung oder irgendwie sowas sagt er, glaube ich, irgendwo.
Ja. Ja, da sieht man ja, eigentlich hält er das Training nicht mal durch.
Ja.
Das ist eigentlich eine Frage, warum die nicht normalerweise müssten sie ihn rausschmeißen jetzt langsam mal.
Stimmt, und das ist auch cool, was jetzt Hartmann sagte. Wir werden, bis wir hier fertig sind, ist der Krieg wohl vorbei. Müssen wir eher noch zusehen. Wir müssen eigentlich eher Angst haben, dass wir da nicht mal rechtzeitig hinkommen, ne?
Was man gerade auch schön sehen konnte, Private Joker heißt JT Davis.
Ja.
Und das könnte eine Anspielung sein auf James T. Davis, der offizielle erste amerikanische Tote in Vietnam im Jahr 1961.
Ah, ja. Das ist interessant. So, wir hören die Fanfare zum Morgenappell. Es war dunkel und jetzt geht das Licht an. Wir sind wieder in der Baracke. Und jetzt kommt dieses rabiate Wecken.
Ja.
Und wir sehen das. Nee, warte mal, sehen wir jetzt das erste Mal? Normalerweise ist ja Hartmann immer alleine, ne? Aber hier
ja,
sind auch andere.
Adjutanten da.
Ja, genau.
Wobei, von denen spricht, glaube ich, keiner.
Nee, stimmt, ja. So, und Private Joker und Private Cowboy kriegen jetzt den Auftrag, die Latrine zu reinigen. Und es soll so sauber sein, dass selbst die Mutter Gottes Lust hätte, dort ihr Häufchen zu machen. Also auch da, diese Nähe von Fäkalsprache und auch diese religiösen Themen, ne? Und dafür wird ja jetzt Joker auch geschlagen, weil er sich nicht zur Jungfrau Maria oder nee, zur Gottesmutter Maria bekennt.
Bekennt.
Ja. Ja.
Was ja auch nochmal eine schöne Definition seiner Figur ist.
Ja, richtig. Also, weil ja, das sehen wir ja dann gleich, wenn wir in Vietnam sind, ne, diese Dualität von ihm. Born to Kill auf dem Helm und das Friedenszeichen auf dem Revers, ne?
Ja.
Das stimmt.
Dieser allgemein, er hat ja eine sehr zynische Haltung, wenn man ehrlich ist, zu dem Ganzen.
Ja, du hast recht, vor allem auch auf so vielen Ebenen, ne? Also er lässt sich zum Killer ausbilden und will aber dann gleichzeitig zur Kriegsberichterstattung.
Ja. Selbst da sieht er jetzt noch immer aus, als ob er gerade was genommen hätte.
Das stimmt, ja. Ja, du hast recht, Private Joker ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur. Und jetzt haben wir das erste Mal eine richtige, also auch aber nicht Dialog.
Dialogs.
Ich weiß gar nicht, ob Leonard irgendwas sagt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es keine richtigen Dialoge.
Ist auch ein schöner Dialog, der hier durch diese Montage durchgeschnitten wird. Oder Monolog von mir aus.
Ja. Genau, wir haben jetzt Private Joker, der Private Paula irgendwie bei allen möglichen Sachen hilft. Also beim Schuheputzen und Schnürsenkel binden, beim Waffe auseinanderbauen und reinigen. Und er hilft ihm auch jetzt, seine Angst zu überwinden, über dieses Hindernis zu klettern, was er nicht geschafft hat bisher.
Da sieht man es nochmal
schön. Genau, Davis. Das ist eine gute Beobachtung, ja. JT Davis. Ja.
Aber letzten Endes scheitert er ja damit. Mit seinen Versuchen, Private Paula zu helfen.
Ja, ich finde, das ist. Da fragt man sich bis zum Ende, ist er sein Freund oder nicht? Oder, also, kann man auch. Aber da kommen wir ja gleich zu, wenn es zu dieser Prügelattacke kommt.
Zur Handtuchparty.
Ja, zur Handtuchparty.
Ich glaube, das. Also, ich meine, ich habe den Begriff schon mal gehört.
Ja.
Also, ich glaube, das heißt wirklich so.
Ah.
Ich frage mich auch so ein bisschen, ob Paula überhaupt die geistigen Mindestvoraussetzungen erfüllt für den Wehrdienst.
Naja, dass er ja irgendwie labil ist.
Er wirkt ja
ist.
Manchmal so, ja, nicht nur labil, sondern ich glaube, er wirkt, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass er ziemlich beschränkt ist.
Ja. Ja gut, und durch die Ausbildung werden natürlich seine Schwächen nochmal schneller erkannt und er kriegt dann natürlich nochmal mehr ab. Und das wird natürlich seine Labilität nochmal steigern, ne?
Ja.
So, und jetzt sind wir das allererste Mal, also überhaupt beim Schießen. Wir sehen einen Schießstand und die Kamera zoomt zurück. Und jetzt spürt Hartmann nochmal die Soldaten drauf ein, die Rekruten, ne? Auf das Gewehr.
Und da sehen wir gleich einen Filmfehler.
Oh, da bin ich mal
nämlich
gespannt.
Nämlich rechts die 300 Meter. Das kommt daher, weil natürlich in Großbritannien gedreht wurde, aber auf einer US-Militärbasis werden natürlich keine Meterangaben, sondern
Yards oder so.
Ja. Yards gemacht worden. Genau. Da sieht man es.
Ach, so. Okay, das ist ja interessant. Ja.
Also vermute ich mal schwer, dass das so gemacht worden wäre, auch in den 70ern.
Und jetzt wieder Trapp in grüner Uniform und Hartman singt auch mit denen.
Ja.
Im Gleichschritt. Ja, genau, das ist jetzt so ein Lied, was über das Marine Corps geht. Also die werden jetzt so richtig darauf eingeschworen.
Mhm. Genau. Das ist ja auch mit so ein Grund, warum dieser Gesang beim Exerzieren ist. Mhm. Also Teambuilding.
Jetzt war gerade dieser Song mit dem Eskimo-Mösen sind sehr kalt. Ne? Also auch immer wieder so, auch so erstmal sexistische und aber auch rassistische Anspielungen, immer wieder. Ne?
Ja.
So, jetzt kontrolliert Hartman die Fußnägel und die Finger der Soldaten und entdeckt das und nicht abgeschlossene Feldkiste. Ja, gut. Hartman schreit jetzt rum und sagt, ja, wenn ich irgendwas mehr hasse, dann ist es, oder ist es nur die nicht abgeschlossene Feldkiste.
Gibt es den Satz eigentlich öfter in der Art?
Ja, ich habe auch gerade gedacht.
Das wäre eigentlich so ein typischer Satz, der regelmäßig wiederkommt und dann das, was er noch mehr hasst als irgendwas anderes, regelmäßig ersetzt wird.
Genau. Also ich muss jetzt haben wir die Krapfen-Szene. Also Private Paula hat einen Krapfen in seiner Feldkiste versteckt. Und ich muss daran immer denken, an ein Zitat bei den Simpsons, wo Homer den Private Paula quasi spielt und dann den Krapfen essen muss. Und Homer sich nur so fragt, ja, warum muss ich denn diesen Krapfen essen? Oder warum ist das jetzt eine Bestrafung für mich?
Ja.
Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich, ich finde, das ist eine der heftigsten Demütigungen jetzt. Oder findest du nicht auch? Also weil jetzt alle anderen müssen ja quasi bestraft
werden. Das ist übrigens eine ganz interessante Szene auch. Das ist nämlich die einzige Szene von Ermi, die mehr als 2-3 Mal wiederholt wurde. Die wurde dann 37 Mal wiederholt. Ah. Also das ist auch eine ganz zentrale Szene offenkundig gewesen für Kubrick. Und das ist ja dann auch die Szene, wo es kippt.
Ja.
Also wo das Chor gegenüber Private Paula kippt.
Mhm. Ja, ja.
Und der Gunnery Sergeant ja dann quasi die internen Maßregelungsmaßnahmen andeutet zumindest. Oder indirekt in Auftrag gibt.
Mhm. Also das muss ich sagen, das ist auch, ich finde, das ist jetzt auch wirklich die härteste Bestrafung. Also weil er steht da in der Mitte, alle müssen pumpen und er frisst halt den Krapfen. Und das ist ja eigentlich so ein Nachtisch, also eigentlich eine Süßigkeit, die eigentlich gut schmecken soll und einem gut tun soll. Und er muss die jetzt essen.
Ja.
So, und jetzt ist... Und
er man kann sich nicht mal richtig anziehen.
Richtig, genau. Man hat das Gefühl, also Leonard wird immer dümmer. Oder auch immer unfähiger und jetzt muss Joker ihn sogar anziehen. Und jetzt hören wir ihn auch, glaube ich, das erste Mal auch normal reden, oder, Leonard?
Ja.
Wir haben ihn vorher nur schreien gehört, meine ich, ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob er bei der Bettdecke irgendwas sagt. Ich meine, da sagt er auch irgendwas.
Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ja. Und ich glaube, das ist das erste Mal richtiger Dialog, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
So mit Frage-Antwort und nicht schreien? Aber du machst einfach zu viele Fehler, sagt Joker jetzt auch zu Leonard.
Ja gut, damit schiebt er natürlich dann so ein Stück weit auch die Verantwortung für das, was nachher passiert, von sich ab.
Genau. Und was jetzt auch interessant ist, jetzt sehen wir noch nicht mal, dass Private Paula einen Fehler macht, sondern wir sehen einfach nur in einer Einstellung, wie er da auf dieser...
Dass er wieder bestraft wurde.
Genau, er sitzt auf dieser Erhöhung, auf diesem Podest und lutscht den Daumen, während die anderen Kniebeugen machen.
Gut, aber da kann man sich ja auch schon denken, dass er da irgendwas falsch machen wird.
Ja, oder einfach diese sportliche Leistung nicht mithalten kann. So, jetzt kommt, und ich muss auch sagen, großartige Musik. Das Bild ist jetzt in komplett blau gefasst und wir sehen einfach genau, nur, wie ein Stück Seife in ein Handtuch eingewickelt wird.
Ja, diese dunkle Musik dazu.
Ja, also super, die Musik. Ich glaube, diese Art von Musik, die kommt ja auch öfters nochmal, ne? Ich glaube, wir haben sie dann in der Latrine, im Bad auch später, wenn Paula dann ausrastet.
Ja, das könnte durchaus sein.
Ich glaube, in Vietnam haben wir das auch nochmal. Irgendwann müssen wir gleich mal drauf achten.
Bin ich mir nicht sicher. Ja. Da sehen wir übrigens gerade Cowboy, der eigentlich fehl am Platz ist. Der wäre eigentlich nicht in das Lager gekommen, sondern nach San Diego, in das Ausbildungslager.
Ach so, erfahren wir das, oder?
Ja, Paris Island ist, ich glaube, eins von den Carolinas.
Okay.
Also an der Ostküste. Und als Texaner wäre das Lager an der Westküste geschickt worden.
Verstehe. So, jetzt müssen wir kurz darüber reden. Also jetzt kommt die gesammelte Mannschaft halt vorbei und bestraft Leonard, indem sie alle mit ihrer Seife und dem Handtuch auf ihn einschlagen. Und von jetzt ist auch hart. Private Joker zögert und haut dann aber am Ende doch mehrfach auf ihn ein.
Weil er ja auch derjenige ist, der am häufigsten noch versucht hat, ihm zu helfen.
Ja. Aber was jetzt man auch sieht, also Leonard krümmt sich vor Schmerzen, hält sich den Baum und schreit auch. Und Joker liegt jetzt Kopf auf dem Kopfkissen und drückt jetzt das Kissen so zusammen. Oder Henny hält sich sogar die Ohren zu, genau. Weil er es nicht ertragen kann.
Ja.
Aber auch das sollen sie ja lernen, ne? Auch das sollen sie ja lernen. Die sollen ja sozusagen ausblenden können. Was ja das Perverse an dieser Ausbildung auch ist.
Und im Prinzip ist er jetzt gebrochen. Also das war der letzte Schritt, denke ich, der noch gebraucht wurde, um in Richtung
Wahnsinn zu gehen.
Seines Endes zu
gehen. Ja, wobei man doch gleich nochmal so einen Moment hat, wo man denkt, er könnte die Kurve kriegen. Oh. Weißt du, gleich bei der Schießübung und so.
Ja, klar, weil er hat jetzt ja schon...
Er hat sich ja selbst
das
gebrochen.
Menschliche verloren.
Ja, genau. Da siehst du es ja. Er sagt auch schon gar nichts mehr.
Er ist schon nicht mehr da. Der guckt jetzt auch nicht mehr wie bekifft, der guckt jetzt anders.
Im Prinzip hat er das 1000-Yards-Starren, was wir später noch als Thema haben, hat er jetzt schon.
Ja.
Und das ist ja das Tolle. Darum geht es ja dann später auch noch. Also im Prinzip war er schon in der Scheiße, so wie das ja auch da benutzt wird.
Ja.
So, das ist jetzt auch super interessant. Hartman gibt jetzt Beispiele für gut ausgebildete Marines, indem er zum Beispiel auch den Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald erwähnt.
Ja.
Also, er nimmt das als positives Beispiel für die Leistung eines Marines mit einem Gewehr, wozu der imstande ist.
Ja. Das ist auch sehr fragwürdig und hätte möglicherweise das nächste Disziplinarverfahren eingeleitet.
Mhm.
Vielleicht noch kurz ein Rückgriff zum Thema Donut.
Ja.
Oder Krapfen. Eigentlich hätte er den gar nicht mitnehmen können, weil es tatsächlich für übergewichtige Rekruten spezielle Nahrungsvorgaben gibt. Das ist auch ein schöner Shot jetzt.
Mhm. Ja, Private Paula. Wir haben jetzt eine close Gesichtsaufnahme von ihm gehabt und er guckt einfach noch völlig apart. Und jetzt ist das klassische Happy Birthday to you.
Ja.
Lieber Jesus.
An Heiligabend.
Ja.
Und man sieht hier auch schön, dass Vincent D'Onofrio da schon doch deutlich abgenommen hat im Vergleich zum Anfang des Films. Was ja nahe liegt, da er ja auch die ganzen Übungen gemacht hat.
Ja. So, jetzt gibt's nochmal die Ansprache, der Kommunismus muss ja besiegt werden von der Welt und Gott ist auf der Seite der Marines und die Marines sind irgendwie natürlich die Waffe Gottes und so weiter.
Da siehst du, guck, das Hemd ist so weit, das liegt schon gar nicht mehr an.
D'Onofrio ist wirklich ein bisschen dünner, ja. Das ist natürlich auch pervers, ne? Wie Hartman jetzt meint, die Marines hätten die Aufgabe, auch den Himmel immer mit frischen Seelen zu bestücken. Also.
Ja, gut. Das ist ja doch nun mal die Hauptaufgabe, ne? Das muss man ja mal so knallhart sagen.
Ja.
Zumal das ja nun auch schon ein langwieriger Krieg ist. Ich weiß gar nicht, ob jemals genau erwähnt wird, welches Jahr wir eigentlich haben.
Ich glaube, es soll irgendwie 67, 68 spielen um den Dreh.
Ja. Ja. Also es muss ja offenkundig schon nach 63 sein. Das ist ja der einzige Anhaltspunkt, den wir so haben.
Ja. So, und auch hier nochmal ganz kurz dazu gesagt, jetzt sind die ja beim Waffenreinigen und Leonard redet mit seiner Waffe. Und das ist ja, ja auch interessant, wie sich so die Dialoge ändern. Wir hatten erst keine Dialoge und nur Rumgeschreie und Antworten. Dann hatten wir irgendwann das endlich mal nur Monologe. Dann hatten wir mal einen Dialog und jetzt sind wir wieder bei Monologen. Mhm. Das heißt, da ist so eine Drehung drin in diesem Ganzen.
Ja. Und jetzt sehen wir mal, wie sie die Toiletten wischen, was ja vorhin schon mal
Thema war,
aufgetragen wurde.
Ja. Ja.
Ja, und ihm fällt's auf, dass das bedenklich ist.
Ja, ja, Joker, ne? Also wir haben jetzt Joker, ja. Joker und Cowboy beim Latrine wischen. Sag mal, was heißt dieses, Leonard ist bald reif für einen Jagdschein?
Das heißt, dass er, also einen Jagdschein haben, ist eine Bezeichnung für
Klapse?
Verrückt sein.
Ach so, aber nee,
für verrückt,
verrückt sein. Okay, ja. Nicht, nicht.
Weil früher jemand, der eine Jagderlaubnis hatte, eben Dinge tun konnte, die anderes,
ja, okay.
Die für andere Leute,
ja,
Wilderei waren.
Okay, ja, für mich ist diese Redewendung nicht mehr so geläufig. So, und jetzt sehen wir Leonard am Schießen und der hat auch, guck mal, der hat eine am Handgelenk irgendwie einen Verband.
Ja.
Aber falsch rum.
Gerade eben in der Szene nicht, ne?
Doch, an der falschen Hand.
Ach so.
Ja, es war in der anderen. Also jetzt an der rechten Hand und im Schnitt davor war es an der linken. So, und jetzt ist auch interessant, Joker erinnert sich nicht an den Wachbefehl, den Hartman ihn fragt.
Und Cowboy trägt, glaube ich, eine Sportbrille jetzt, ne?
Stimmt. Und jetzt Private Paula. Und vor allem direkt nach Private Joker. Und er antwortet jetzt nämlich richtig.
Genau.
Der fünfte Wachbefehl, genau. Und jetzt kommt auch gleich genau. Hartman sagte Private Paula, sie sind wie neu geboren. Wobei neu geboren, er ist eigentlich gebrochen, ne?
Genau. Nur das merkt eben jetzt noch keiner, beziehungsweise es ist für die Zwecke noch ausreichend, was er kann.
Ja, genau, ja. Und wieder halt marschieren und singen.
Singen. Ist auch eine schöne große Anlage eigentlich.
Ja. Jetzt haben wir das zweite Mal den Joker im Off-Text.
Genau. Und die Rekruten sind jetzt mal in voller Montur.
Genau.
Mit Helm.
Und auch endlich mal außerhalb der Basis unterwegs, ne? Die waren jetzt irgendwie scheinbar im Wald irgendwo unterwegs und jetzt laufen sie über ein Feld. So, die Vereidigung, der Tag der Vereidigung ist da. Und wir sehen ganz kurz einen Ausschnitt der Parade.
Genau, und Hartman schwört auch nochmal auf die Bruderschaft der Marines ein und sagt, sie sind nicht mehr Maden, sondern jetzt seid ihr Männer.
Und Joker und Cowboy haben übrigens Scharfschützen- und Waffenexpertenabzeichen an ihrer Uniform.
Warum eigentlich?
Boah, wahrscheinlich, weil sie da besonders gut waren in dem Bereich, ne? Hm.
So, jetzt gibt's die Zuteilung, ne? Mhm. Also 0300 Infanterie hört sich auch so ein bisschen Standard an, ne?
Und bevor er weg ist, kann ich, weil es gerade auch passt, Hartman wiederum hat den Silver Star, das Purple Heart mit Silver Star, den Navy Presidential Union Citation, Republic of Vietnam Gallantry Cross, den Marine Corps Good Conduct Medal, die Marine Corps Good Conduct Medal, die Marine Corps Expeditionary Medal, die National Defense Service Medal, die Korean Service Medal, Vietnam Service Medal, Republic of Korea Presidential Unit Citation, United Nations Service Medal for Korea, Republic of Vietnam Campaign Medal, Rifle Expert Markmanship Badge, Pistol Expert Marksmanship.
Oh Mann, okay. Badge. Also ich weiß jetzt nicht, was das alles ist, aber er hat scheinbar auch schon in Vietnam gekämpft. Also
und in Korea.
Und in Korea, genau.
Und sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet.
Richtig, unverwundet, genau, wurde er auch, ja. So, wir haben die letzte Nacht.
Genau.
Und eigentlich ist die Vereidigung schon durch. Und jetzt geht Joker, ist das, ne?
Genau.
Der hat Wache. Und guckt ins, geht ins WC. Aber auch komisch, dass er das nicht mitgekriegt hat, dass Private Paula aufgestanden ist, ne?
Ja. Oder sich, wo hat er sich überhaupt die Waffe besorgt?
Und das, die haben sie ja bei sich dabei.
Ach so, ja, aber das, die Munition, so muss
ja,
ich
stimmt.
sagen, die Munition.
Ja, keine Ahnung. Ja, müssen die Munition immer abgeben? So. Wahrscheinlich schon.
Schon. Ja. Kann mir nicht vorstellen, dass die mit einer scharfen Waffe rumlaufen dürfen. So, und jetzt hat er seine Menschlichkeit eigentlich komplett eingebüßt und hat eher was Animalisches.
Ja, er ist auch total irre, dieser Blick, dieses Atmen und dieses Sprechen. Hi, Leonard. Und man sich so denkt, Quatsch. Hi, Joker, sagt er natürlich. Und jetzt kommt der Satz. Joker fragt ihn, ist es scharfe Munition? .762 mm Full Metal Jacket.
Ja, immer schön, wenn der Filmtitel auch genannt wird im Film.
Ja, genau. Und wir haben jetzt wieder natürlich die Musik, die wir eben auch, also von, ich glaube, es ist nicht dieselbe, ne? Oder so eine ähnliche Musik, wie bei der Prügelszene
ja,
mit den.
Ungefähr so.
So, und Leonard sagt jetzt, er lebt in einer Welt voller Scheiße. Und jetzt springt er auf und hantiert mit dem Gewehr und schreit rum.
Übrigens, Full Metal Jacket, also diese, diese Art von Kalibern oder diese Art von Kugeln oder Patronen ist die einzige Art von Munition, die nach der Genfer Konvention genutzt werden darf bei Militär und im Krieg.
Ach, okay.
Weil die nämlich besonders schnell und besonders durchdringend sind und nicht streuen.
Okay.
Und also das wird von manchen als ein zynischer Kommentar von Kubrick darauf gesehen, dass
das ist sozusagen,
man versucht, bessere Waffen mit Regeln den Krieg zu zivilisieren.
Ne? Ja.
So, jetzt sehen wir nicht mal mehr seine...
Auch,
sehen wir nur noch das Weiße in
seinem Augen. Er guckt total irre. Und wir hören jetzt Hartman auch mal nicht schreien, wieder.
Aber es hält auch nicht lange.
Nee, das stimmt.
Ja, Ist wohl übrigens eine Abweichung zum Roman, weil da ist Hartman wohl tatsächlich bereit, in dem Moment freundlich zu sein.
Okay. So, jetzt schreit aber Hartman wieder und Leonard schießt einfach. Und man muss auch sagen, Kubrick spart ja nicht mit Blutspritzern, ne? Also,
ja.
Also ich meine, er überdreht das jetzt
ja, gut,
nicht.
Er hat ihn ja auch ziemlich genau entweder direkt Aorta, ins ne? oder direkt unters Herz geschossen.
Ja, oder Aorta, ziemlich genau. Ne? Kann das auch sein?
Ja, gut, ja, wenn du da am Herz bist,
ja, ist okay, ja, ja fast dann. Irgendwie. Jedenfalls ist Hartman sofort tot, liegt auf dem Boden. Hm. Und Joker steht da immer noch wie angewurzelt rum und weiß nicht, was er tun soll.
Ja. Hat sich übrigens an Lon Chaney orientiert, Vincent D'Onofrio, für diese Szenen. Ist ein Stummfilmdarsteller gewesen.
Ja, ja.
Bekanntesten als Phantom der Oper in der 20er-Jahre-Version.
Ja. So, das geht jetzt relativ schnell. Und ich finde, das ist auch echt sehr hart dargestellt. Ne? Also man sieht ja richtig, wie hinten das Hirn rausspritzt, wenn er sich die Waffe in den Mund steckt.
Wobei ich mich frage, ob die Kugel nicht ganz durchgehen müsste und in die Wand einschlagen müsste.
Ach so, wahrscheinlich hat man das jetzt nicht gesehen. So, wir haben jetzt knapp 44 Minuten rum, ne? Und wir sind jetzt das erste Mal in Da Nang, müssten wir jetzt sein, ne? Nee, noch nicht.
Wir sind auf jeden Fall in Vietnam.
Ja, wir sind in Vietnam.
Das können wir schon mal definitiv sagen.
Genau.
Auch alles in Großbritannien gedreht.
Ja, genau, ja. Und zwar, wie ich irgendwie im Making-of oder in dem Begleitmaterial gesehen habe, wohl scheinbar, weil Kubrick nicht so gerne gereist ist. Der wollte immer schön bei sich zu Hause irgendwie drehen.
Der hatte doch Flugangst, dachte ich.
Ach so, das kann sein.
Der wollte nicht fliegen. Das ist das Problem.
Okay. So, und jetzt treffen wir das erste Mal, wie heißt das schnell? Nicht Randleman?
Jetzt hast du mich.
Ja, warte, Entschuldige, ich wollte eigentlich auch direkt sagen, wer das ist. Na, jedenfalls der Kollege von Private Joker. Und die sind ja beide als Kriegsberichterstatter da.
Genau.
Und jetzt verhandelt Joker gerade mit der Prostituierten, wie viel sie kostet.
Ja. Hintergrund auch schön, diese alten Autos.
Ja, ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, weil unglaublich viel los ist, ne? Ich meine, wir sind immer noch in derselben Einstellung, oder?
Ja. Nancy Sinatra hören wir währenddessen drüber laufen.
Ja.
Und jetzt? Weil ist das eigentlich, ist drüber gelegt, ne? Ist nicht im Film.
Nee. Ja. Ja.
Ja. Das ist übrigens auch ein Anachronismus gewesen, diese Bruce Lee
Moves, ja.
Ja, genau. Bruce Lee hat nämlich erst später seinen großen Durchbruch, der hat erst in den 70ern so richtig seinen Durchbruch gehabt.
Ja. Cool.
Also außerhalb von Hongkong.
Stimmt, ja, und doch, wir sind in Da Nang, weil wir jetzt Marine Corps Da Nang Stützpunkt sind. Den sehen wir jetzt. Und wir sehen, wie ein Hubschrauber landet. Rafterman, glaube ich, heißt er, ne?
Ja, stimmt, ja. In der Stange Marlboros.
Ja. Und im Moment sieht das so auch, die spielen da so ein bisschen Basketball, ne? Laufen da über das Feld. Das sieht so ein bisschen eher so nach Ferienlager aus, ne?
Es hätte auch eine Football-Szene geben sollen, wo die mit dem Kopf Football spielen.
Mit dem Kopf?
Oh. Mit einem Kopf. Oh. Nee, nicht Football, Fußball.
Fußball, also, ja.
Also noch schlimmer eigentlich, wenn sie den Kopf auch noch treten die ganze Zeit.
Jetzt So, Rafterman hat bemängelt, dass er gerne raus will. Und ich finde jetzt bei dieser, was ist das, Redaktionskonferenz, ne? Das ja, ist auch sehr
so kann man's nennen.
Absurd irgendwie, ne? Und Joker versucht auch wieder irgendwie rumzublödeln.
Ja. Also er mogelt sich so ein bisschen durch diesen Krieg bisher. Hat man so das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Ja, wenn man natürlich ein bisschen was vom Vietnamkrieg schon mal gehört hat, dann hat man hier natürlich so ein gewisses Foreshadowing.
Meinst du mit den...
Von Ted, wegen der Ted-Offensive, weil ja, natürlich eben genau nicht das passiert, was gerade erwähnt wird, sondern dass der Vietcong genau da große Offensiven startet. Mhm.
Ja. So, das ist jetzt auch irgendwie cool, wie das Wording besprochen wird. Einige
heißt das nicht Framing?
Oder heute, ja, heute heißt es Framing, ja, ja. Aber ich glaube, in dem Fall kann man auch von Wording sprechen, weil die ja erstmal nur Begriffe auseinandernehmen.
Mhm. Okay. Schön auch, was da alles in diesem Hangar drin hängt. An Plakaten und an Postern.
Ja. Das ist jetzt auch cool. Es gibt wohl eine neue Ansage irgendwie für... Ja, genau. Klären und säubern ist das neue, der neue Begriff.
Für sichten,
für und, sichten vernichten. Und vernichten.
Ja, ach, klingt auch ein bisschen weniger martialisch.
Ja, das stimmt. Ja. So, Joker wird aufgefordert, dass er seine Berichte entsprechend anreichert mit Infos, die er nicht gesehen hat.
Beziehungsweise die geeigneter sind für zu Hause.
Ja. Jetzt ist auch cool, er soll einen Bericht schreiben, wo ein Offizier gefallen ist und jetzt macht er den Joker halt, wie wär's denn mit einem General? Also das ist wirklich, also Joker, ich muss sagen, der wird immer interessanter, diese Figur.
Ja gut, er ist ja auch wirklich die einzige Figur, die wir jetzt eine gute Stunde lang verfolgt haben. Ne? Alle anderen sind ja nicht mehr da und bis auf Cowboy kommt ja auch keiner von denen mehr wieder. Und alle anderen, die wir jetzt kennenlernen, haben wir jetzt eben gerade erst kennengelernt.
Stimmt, ja. Ja, auch schön, dass bei ihm im Hintergrund Mickey Mouse auf der Fensterbank stand, was ja auch schon mal ein Vorgriff aufs Ende sein kann.
Genau.
Und wir haben
genau,
wieder einen Off-Text von Joker, während wir das Feuerwerk am Himmel sehen und wir sind so in der Baracke und lernen jetzt mal seine Kameraden kennen, ne?
Aber auch nur kurz, oder?
Ja, Joker beschwert sich, dass er schon lange keine Schießerei mehr erlebt hat.
Jetzt haben wir wieder eine John Wayne-Anspielung.
Stimmt.
Wie ganz am Anfang, war das nicht sogar sein erster Satz? Das John Wayne-Zitat?
Ja, damit hat er sich seinen Spitznamen eingebrockt.
Genau, das war also... Ist auch schön, dass so manche Dinge dann eben diese zwei Segmente verbinden.
Ja.
Hm? Und später kommt dann ja Cowboy nochmal zurück. Mhm. Jetzt haben wir das 1000-Yard-Starren erwähnt, wovon du ja vorhin auch schon mal gesprochen hast. Mhm. Ja, und so ein Thema, was ich ganz interessant finde eigentlich in diesem Film, ist das Thema Bringing the War Home, also den Krieg nach Hause bringen. was ja in beiden Teilen irgendwie vorkommt. Also Bringing the War Home ist eine Collage-Reihe von einer amerikanischen Künstlerin, Martha Rothler, wo sie Katalogbilder mit Ausschnitten von Kriegsberichterstattung überklebt hat. Also da hast du dann das schöne Wohnzimmer mit rennenden Flüchtlingen oder so.
Ah, okay. Ja.
Und das hast du ja tatsächlich an beiden Stellen. Einmal ist natürlich das, was die dann gleich machen, Bringing the War Home, indem sie eben die guten Bilder des Krieges nach Amerika bringen. Aber wir hatten auch schon bei der Ausbildung, dass der Krieg hergebracht wurde und eben schon sein erstes Opfer hatte, nämlich Private Paula.
Ja. Ja, aber das wird ja dazu passen, dass Private Paula das 1000-Yards-Starren schon hatte. Weil er ja auch sagte, ich bin in einer Welt voller Scheiße.
So. Genau. Also der Krieg ist schon.
Schon längst da.
Ist schon in Amerika da.
Genau. So, jetzt wird die Basis angegriffen von Da Nang, von den Marines in Da Nang. Und die Soldaten haben sich alle zum Haupteingang begeben und feuern aus dem Schützengraben raus. Während auch sogar Angreifer reinkommen.
Genau. Aber die halten sich nicht allzu lange.
Nee, das stimmt. Ich finde jetzt, was jetzt gleich passiert, ich finde das ziemlich beeindruckend. Es wird jetzt mehrfach darum gebeten, Feuer einzustellen und das gelingt aber nicht. Und dann wird immer wieder gerufen, Feuer einstellen und dann wird wieder weitergeschossen und du siehst aber auch gar keine Feinde mehr.
Ja, ich glaube, das ist auch eine nicht unrealistische Situation.
So empfinde ich das auch. Also ich empfinde das als sehr, also das muss ja, sobald irgendeiner schießt, ist der Nächste ja wahrscheinlich auch dazu angeleitet zu schießen, ne?
Da sieht man auch hier die Kriegsgefangenen jetzt gerade vorbeigezogen.
Genau, am Hals übrigens gefesselt, ne? Genau, das muss man dazu sagen.
Auch schön dieser lilane Himmel.
Ja, stimmt, der ist wirklich gut. Den man jetzt draußen sieht. Ja. So, Snoopy sehen wir auch an der Wand, ne?
Hm. Weißt du, wer der Typ ist neben der Flagge?
Ah, nee. Kennst du ihn?
Nee.
Aber auch so irgendwie so eine Comicfigur irgendwie, ne?
Ja. Lauter Fotos. First to go, last to know.
Und wieder Snoopy.
Nochmal Snoopy. Ja.
So, und dieser Angriff auf die Ted-Feiertage war irgendwie so ein Wendepunkt irgendwie. Also wir merken das ja auch, dass hier zum Beispiel auch in der Kriegsberichterstattung sich das Bild ändert. Und Joker auch wieder, für ihn die größte Sorge
ist... Er nimmt es immer noch nicht
ernst. Genau, er nimmt es nicht ernst, dass Anne Margaret nicht auftritt und keiner den Bericht dazu machen kann. Und Joker wird jetzt das allererste Mal darauf hingewiesen, dieses Button, das Peace-Zeichen abzunehmen.
Ja.
Jetzt wird diskutiert.
Das ist auch wieder ein sehr lustiger Gag.
Genau, Rafterman darf jetzt doch mit, weil er auch unbedingt in die Kampfsituation will. Ja, während wir hier fliegen und wir eigentlich so ungefähr bei der Hälfte des Films sind, Markus.
Sind wir da nicht schon drüber?
Ich glaube, wir sind wahrscheinlich ein Stück drüber. Aber haben wir irgendwie Kapitel, sag ich mal, besondere Preise, die erwähnt werden können?
Tja, also bei den Oscars hat er eine Nominierung bekommen fürs adaptierte Drehbuch. Da hat Der letzte Kaiser gewonnen. War die letzte Oscar-Nominierung für Kubrick. War ja auch sein vorletzter Film. Golden Globes war Ali Ermey als Nebendarsteller nominiert. Da hat Sean Connery für Die Unbestechlichen gewonnen. Bei den BAFTAs war für den besten Ton nominiert und beste visuelle Effekte. Da haben Schrei nach Freiheit und Die Hexen von Eastwick gewonnen. Dann hat er den Kinema Junpo-Preis aus Japan als bester fremdsprachiger Regisseur gewonnen. Die Boston Society of Film Critics und der London Critics Circle hat ihn als besten Regisseur ausgezeichnet. Und die Bostoner haben Ali Ermi auch noch ausgezeichnet als besten Nebendarsteller. Und den David Di Donatello als bester ausländischer Film an Kubrick auch nochmal.
Ah ja, okay.
Also hält sich eigentlich in Grenzen dafür, dass der Film ziemlich A, ziemlich gut ist und B, ja eigentlich fast ein Kultfilm für einige ist.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Film, aber das können wir ja am Ende in der Zusammenfassung nochmal auch sagen, einfach so ein Film ist, der einfach nicht im Moment zündet, sondern halt auf Dauer. Verstehst du, was ich damit meine? Ja. Also es ist...
Kann natürlich auch sein, dass das Thema einfach nicht gezündet hat, dass es nicht die richtige Entfernung zu Vietnam hatte. Ne?
Also 20 Jahre oder
direkten
was?
Direkten ne? Kandidaten, ja, das für einen direkten Kommentar, ja, 13 Jahre glaube ich sogar nur, oder 12, das für einen direkten Kommentar noch schon wieder zu weit weg war, aber andererseits noch nicht weit genug weg, um es zu historisieren.
Ja, aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das auch in einem der Spezialmaterials irgendwie in den Interviews mit drin war. Da ging es irgendwie auch darum, dass Kubrick keinen Vietnam-Kriegsfilm machen wollte, sondern einfach allgemein einen Film über Krieg und da einfach den Vietnamkrieg als Setting genommen hat.
Ja gut, aber den wird er ja auch aus einem gewissen Grund genommen haben. Schön auch der rote Rauch, den wir da gerade haben.
Ja, für die Hubschrauber, die landen.
Ja. Ja, wir sind immer noch in England und das sind importierte Palmen dann.
Ja.
Wenn das jetzt keine Second Unit-Szenen sein sollten, was ich mir nicht vorstellen kann.
Nee.
Und viele der asiatischen Statisten waren übrigens echte Boat People. Also echte Vietnamesen, die dann in...
Nach Großbritannien geflohen sind.
In Großbritannien
ja.
dann
ja.
Asyl gefunden haben, ja.
Das ist ja interessant, ja.
Und um das Thema Preise noch kurz zu ergänzen.
Ja.
Der Film war jetzt auch nicht übermäßig erfolgreich. Der war in den USA Platz 22 in dem Jahr beim Umsatz und Deutschland bei den Besuchern Platz 14. Also in den USA nicht mal Top 20, in Deutschland nicht Top 10.
Sag mal, als der im Kino kam, das habe ich einfach noch nicht ganz verstanden, war der da in 16:9 oder war der da in 4:3?
Im Kino, ja, da müsste er 16:9 oder was? Moment, ich guck mal gerade, was steht denn hier eigentlich? 16:9.
Ja, weil ich habe irgendwo mal auch gelesen, dass Kubrick eigentlich immer gerne in 4:3 gedreht hat.
Okay. Okay.
Aber dann war das vielleicht eine falsche Info oder...
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Nee, ich mir auch nicht so richtig, aber irgendwas war damit.
Gut, er zentriert Bilder ganz oft, jetzt ja. So wie hier an der Stelle, ja, ja. Aber es passiert doch immer auch mal was an den Rändern.
Ja, das stimmt. So, wir sind jetzt an einem Massengrab. Und wir hören
die Frau
nochmal Joker auch wieder aus dem Off kommentieren.
Ja, sehr widerliche Stelle. Mhm. Die Frau mit der Kamera ist übrigens Vivian Kubrick.
Ach.
Die wir auch schon bei 2001 gesehen haben.
Ah, ja.
Nur da war sie eben erwachsen schon. Und generell waren die Dreharbeiten für den Film offenkundig relativ lang, weil nämlich zu Beginn der Dreharbeiten war Matthew Modine noch Junggeselle und am Ende der Dreharbeiten war er verheiratet und Vater einer einjährigen Tochter.
Das ist ja, okay, dann, das ist interessant. Das zeigt, wie lange das wirklich gedauert hat.
Ja.
So, jetzt ist das zweite Mal, dass Private Joker darauf angesprochen wird, auf sein Peace-Abzeichen und den Schriftzug Born to Kill auf dem Helm.
Ja, dieser zynische Dualismus. Mhm.
So, wird jetzt gefragt, was das soll mit diesem Abzeichen und dem Born to Kill. Und jetzt sagt Joker, ja, ich wollte vielleicht was über die Dualität des Menschen sagen oder des Lebens.
Wobei die Frage ist, ob er das ernst meint oder ob das auch nur wieder eine freche Antwort sein soll.
Ja, so klugscheißermäßig, ne?
Ja, ja, und der, was ist es, General?
Na,
weiß auf jeden nicht. Fall der Offizier. Genau, ja. Hm. Erinnert natürlich jetzt auch so ein bisschen an Hartmann.
Ja, ja, habe ich auch gedacht. Ja. Ich fand auch gut, wie dieser fremde Offizier so gemeint hat, so, ja, in jedem dieser Schlitzaugen steckt ein Amerikaner, der aus ihm raus will. Also auch verrückt, diese Absurdität, ne? Also die bekämpfen sozusagen ihre Freunde, um sie irgendwie zu bekehren.
Ja gut, sie bekämpfen ja die Feinde,
ja,
aber die Kommunisten, um die Nicht-Kommunisten, also Südvietnam, zu retten vor dem Kommunismus in Anführungsstrichen.
Ja. So, und jetzt.
Das ist auch schön, dieser runde Eingang.
Das ist wirklich toll, ja. Das erinnert so ein bisschen auch an die Kaiserstadt in Hue. Und sind wir schon in Hue? Ich weiß es gar nicht.
Wir sollen, glaube ich, schon.
Weil ich habe die Kaiserstadt in Hue nämlich schon gesehen. Ich war da. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das da sein soll, aber wir sind ja, glaube ich, irgendwo zwischen Da Nang und Hue. Und wir haben jetzt das Wiedersehen zwischen Joker und
Cowboy.
Ja. Okay, jetzt lernen wir die
Truppe kennen. Jetzt haben wir Animal Mother, die letzte Hauptfigur, oder die letzte größere Figur, die eingeführt wird.
Und weißt du, interessant, du siehst ja bei Animal Mother das Messer an der Seite, ne? Das trägt er ja relativ prominent so an der Schulter.
Ja.
Und zwar war wohl die Idee, dass Animal Mother am Ende dem Scharfschützenmädel den Kopf abschneidet. Und damit sozusagen der Film endet. Aber man hat es ja dann doch anders gelöst, dass man einfach nur Private Joker den Gnadenschuss geben lässt. Hm. Und
ist auch, ja, glaube ich, die bessere.
Ja, fand ich auch. Aber das ist interessant, dass er trotzdem dieses Messer schon dabei hat die ganze Zeit, weil das sozusagen die Idee war.
Ich finde jetzt gerade im Profil sieht Adam Baldwin auch sehr ähnlich aus wie Ben Affleck.
Ah, das kann sein. Er ist mir nicht aufgefallen.
Guck mal gleich, wenn du in dem Profil sitzt, nochmal. Oder auch so, finde ich, gibt es eine.
Ja, du hast recht, ja.
Eine gewisse Ähnlichkeit da. Mhm. Und Adam Baldwin hat übrigens nichts mit den anderen Baldwins zu tun.
Er heißt ja auch Adam Baldwin, ne? Und nicht
Baldwin. Ach, Baldwin, ja, klar.
Ja, aber ich finde, man denkt erst, das ist Baldwin. Ja, genau, ja. Ich fand das aber eine tolle Einführung irgendwie in die Truppe, ne? Weil selbst unter den Soldaten gibt es ja dann immer mal wieder so Zoff, ne? Also wie jetzt gerade hier dieses, dass sich Animal Mother und Private Joker erstmal so ein bisschen an die Karre fahren wollten. Ja. Und so lernen wir alle kennen.
Der 8-Ball war übrigens auch Denzel Washington angeboten worden.
So, das ist jetzt auch eine sehr makabre Sache eigentlich.
Ja, da siehst du, wie abgestumpft die schon sind.
Ja, genau. Dies ist mein Freund. Und ja, doch, er sagte gerade,
ruhig. Überleg mal, ja, überleg mal, wie der schon riechen muss.
Ja.
gerade bei dem Klima.
Das stimmt, ja.
Und Animal Mother war ursprünglich wohl angeblich mal, was ich mir fast nicht vorstellen kann, Arnold Schwarzenegger angeboten worden.
Oh, das hätte aber irgendwie nicht gepasst.
Ja, das kann ich mir, deswegen kann ich es mir nur schwer vorstellen, aber die Info kursiert auf jeden Fall.
Jetzt haben wir den Vorstoß mit Panzern. Und da muss man kurz mal so sagen, das Witzige ist, die haben das ja in London oder in der Nähe von London auf dem Gelände eines alten Gaswerks oder Gaskraftwerks genau. gedreht. Und das ja. war wohl, zum Teil hatte das schon Gebäude, die irgendwie seit dem, ich glaube, Ersten Weltkrieg nicht angerührt worden waren. Und dann durften die da sogar auch Sachen kaputt machen, um da zu drehen. Und dann haben sie halt einfach ein paar Palmen hingesetzt und schon waren sie in Vietnam. Genau. Also abgefahren, ja. ne?
Ja, Magie des Films.
Ja, ne? ja, ja. Ich muss sagen, das finde ich aber auch, das finde ich einfach so, so stark. Aber gut, generell, London hat ja auch, oder halt in England, die Pinewood Studios, die kriegen ja auch alle möglichen Sets hin, ne? Die können ja auch ganze Städte ja. quasi bauen.
Hat man ja vorhin gesehen.
Ja.
Jetzt gehen die Minen hoch.
Oder waren das Minen oder war das Artillerie?
Ich meine, das ist aus dem Boden raus.
Ja. Und jetzt sieht man, er hat auf seinem Helm, glaube ich, irgendwie die Blutgruppe stehen gehabt, oder?
War das nicht, stand da nicht Februar, März?
Ach so, irgendwie sowas, ja, ja, das kann auch sein. Ich dachte, da stand negativ oder so.
Nee, ich glaube, da stand ein Monat.
Ah, okay.
Und die Blutgruppe wäre doch bestimmt auf der Hundemarke gestanden auch.
Ach, da kenne ich mich nicht mit aus.
Ich weiß auch nicht, was da alles... Ah, da sieht man auch den Grund, warum er den Spitznamen hat. 8-Ball.
Ja, stimmt. Vor allem, man sieht jetzt so einen Schnitt von mehreren Leuten mit unterschiedlichen... Also Köpfe groß gezeigt mit Helm. Hm. Und jeder hat irgendwas am Helm.
Jetzt sind wir auch das erste Mal richtig im Krieg. Ne?
Stimmt, wir sind bei diesem Vorstoß und jetzt müssen die Soldaten vor, also die Infanterie muss vorrücken, weil die mit den Panzern nicht weiterfahren können, weil die erstmal checken müssen, was eigentlich los ist. Und jetzt haben wir dieses, ich muss sagen, das ist ja auch jetzt eine Plansequenz. Die Kamera wird so, die wackelt ziemlich stark und läuft halt so mit. Und wir haben diese Musik.
Sehr nah ne? am Boden.
Und genau, auch. Sehr nah am Boden. Also auch so in Deckung. Und halt diese komische Musik auch im Hintergrund. Dieses Blecherne irgendwie. Wie als ob irgendwie so ein Schiffsrumpf irgendwie absackt oder so.
Ich frage mich ja, wer der große Typ da auf dem Plakat ist.
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Also wir sehen halt hier auch umgedrehte und zerstörte Autos, Gebäude brennen, ganz viele Fensterscheiben kaputt und
diese Pfeiler Beton. Sind auch sehr schön, die man da gesehen hat.
Ja. Und ziemlich viel Feuer, ne?
Und keine Musik.
Also halt dieses Blechtrommeln, ne?
Ja, jetzt, aber gerade eben war keine, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, das war auch so diffus im Hintergrund.
Ja. Na gut.
So.
Jetzt sind wir die Scharfschützen.
Genau, jetzt wurde gefeuert aus diesem einen Gebäude und Animal Mother und die anderen halten einfach drauf. Die zersieben das Gebäude.
Ja, und er ist so, Animal Mother ist so ein bisschen das Gegenstück zu Private Paula, wenn man ehrlich ist. Ne? Er ist eher ähnlich verrückt geworden scheinbar.
Mhm, aber er hat das sozusagen aber umgesetzt.
Er war eben nicht so schwach, in Anführungsstrichen, dass es ihn gebrochen hat, sondern genau, er hat es in sich gelassen.
Ja, ich muss sagen, das war jetzt auch cool. Jetzt haben die sich sozusagen alle ausgeschossen und jetzt sind alle gleichzeitig total dämlich eigentlich am Nachladen, ne?
Ja.
Und der Gruppenführer, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht parat, lädt später nach als alle anderen und verpasst dadurch die Möglichkeit, jetzt die Feinde, die gleich vor ihm vorherlaufen, abzuschießen. Aber wir sehen ja jetzt hier tolle Einstellung, so over shoulder. Er lädt nach, ist zu spät. Und jetzt kommen noch zwei Nachzügler und die erwischt er. Gegenschnitt, wir sehen die Reaktion, wie er die Waffe leicht senkt und dann die Musik einsetzt und er sich umschaut, hat es jemand gesehen, was ich gerade gemacht habe und freut sich richtig. Und das ist eine hochironische Szene, ja, ne? Hochironisch.
Musik und Inhalt kontrastieren hier jetzt enorm.
Unglaublich, ja. Und ich muss sagen, aber das, ganz ehrlich, ich glaube, das ist das, was mich bei dem Film fasziniert. Dieser Kontrast. Und mir wird jetzt erst klar, dass im Prinzip Joker die zentrale Figur auch genau davon ist, diese Dualität, ne? Dieses Absurde und
wie sie hier jetzt rückwärts laufen und dieses Film.
Das ist auch schön, ja.
Wo wir gerade von Absurden sprechen, ja. Ne? Jetzt fährt die Kamera mit, wie offensichtlich gestellt wird hier.
Das stimmt. Und jetzt passend schießt natürlich auch der Panzer genau in dem Moment. So, jetzt haben wir einen Gegenschnitt. Sehen wir die Filmcrew. Und jetzt haben wir gleich, jeder sagt irgendwas. Wieder ein John Wayne.
Vietnam, der Film.
Ja, aber das war die dritte John Wayne-Anspielung, ne?
Ja. Ist auch für meine Begriffe ein Film von Kubrick, der relativ viel mit Songs arbeitet, also mit Popmusik arbeitet.
Ja. Und das Lied, was gerade Bird is the Word, was da läuft, das ist ja auch so ein Running Gag bei Family Guy. Und zum Beispiel auch Peter Griffin, der macht ja auch immer wieder diese John Wayne-Anspielungen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch von dem Film herkommt.
Ja, das ist durchaus möglich.
Jetzt haben wir wieder diese zentralisierten Bilder untersichtig von den Soldaten. Wir schwenken einmal rum und die blicken runter zu dem Toten.
Alle verabschieden sich von
ihren Kameraden. Animal Mother sagt, besser er als ich. Das ist, Rafterman meint natürlich, oder sagte jetzt so, sind wenigstens für eine gute Sache gestorben. Und jetzt ist es Animal Mother, der sagt so, glaubst du etwa, wir killen hier für die Freiheit, ne?
Ja, das ist natürlich interessant, ne? Derjenige, der
am meisten
überzeugt ist von dem, was er da tut, ist und das am meisten genießt, ist auch derjenige, der am wenigsten Sinn darin sieht.
Ja.
Ja, und jetzt sehen wir, dass das Pendant zu, er hatte nur noch einen Tag von seiner Pensionierung.
Und auch das ist ja wieder jetzt gerade nicht so richtig Dialog, sondern immer so quasi eher so collagenartig, ne? Genauso wie jetzt diese Interviews mit den Soldaten sind ja auch so, ist ja auch wie eine Collage gedreht, ne?
Ja, ist ja auch, also ist ja eine Montage, ne? Wenn die gleich hintereinander kommen. Aber finde ich, fällt auch so ein bisschen raus aus dem Rest des Films. Weil wir jetzt Film im Film haben quasi, ne?
Ja, das stimmt. Ich finde aber, diese O-Töne sind richtig gut.
Weil sie so nichts sagen.
Genau, richtig. Zum Beispiel, wie Kauber jetzt gerade versucht zu erklären, also wissen Sie, also als wir nach Hue rein sind, also das war ja dann irgendwie so, also das war wie Krieg, verstehen Sie? Aber man merkt jetzt auch schon in den Interviews, dass alle so ein bisschen auch zweifeln an der ganzen Sache. Oder keiner wirklich überzeugt ist.
Ja gut, ich meine, wenn man weiß, wie der, das werden die meisten ja schon wissen, wie der Krieg ungefähr verläuft zu dem Zeitpunkt, da kann man da als Soldat eigentlich nicht mehr von überzeugt sein. Meines Erachtens. Ich meine, wenn wir 68 sind, 68, 69 vielleicht, der Krieg fängt 61, also geht ja eigentlich sogar noch länger, aber 61 dann, oder sagen wir mal 63, 64, geht dann richtig los für Amerika, dann sind wir fast schon so lang wie der Zweite Weltkrieg. Und vor allen Dingen, der letzte Krieg, den die Amerikaner in Asien geführt haben, der war ja auch nicht erfolgreich. Der ist ja auch quasi mit einem Unentschieden geendet in Korea, als man Korea dann geteilt hat.
Ach so, ja.
Das muss man ja auch im Hinterkopf behalten.
Stimmt.
Ja, und jetzt Joker wieder mit einem Witz.
Stimmt, Joker erzählt jetzt irgendwas von wegen, er wollte das Historische oder das die Natur von Vietnam und so weiter sehen, die, ne, das Kleinod von Südostasien.
Ja, macht einen auf Tourist.
Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch total die zynische Antwort wieder gewesen von ihm, ne?
Das ist Sarkasmus, reiner Sarkasmus.
Ja. So, und jetzt kommt wieder eine Prostituierte angefahren.
Durch die südvietnamesische Armee. Das ist eigentlich auch eine ziemlich extreme Szene, wenn du dir das so überlegst.
Naja, dass der Soldat von der südvietnamesischen Armee diese Frau jetzt den amerikanischen Soldaten so anbietet, ne? Und jetzt fangen die auch noch an, so zu feilschen. Und das macht halt alles der Soldat, ne? Also die Frau redet gar nicht mit. Ja.
Wenn die scheint ja auch kein Englisch zu sprechen.
Stimmt, ja.
So. Sollte übrigens auch eine Sexszene geben mit Joker und einer Prostituierten.
Ah.
Aber die hat wohl für Kubrick dann doch nicht reingepasst. Ja.
So, jetzt kommt Tsubuko, weil Albino ist das, ne?
Ja, oder 8-Ball, ne?
Ja, stimmt.
Ja, beides.
Wie verwechselt man immer schnell da, also...
Nee, der hat ja beide Namen.
Ach so, okay, 8-Ball und Albino, okay.
8-Ball von seinem Helm und Albino offenkundig wegen seiner Hautfarbe, vermute ich mal.
So, jetzt ist auch vom Bild her klasse, dass sich die beiden um die Dame streiten und sie hin und her zerren, aber nur kurz, ne?
Ja.
Und jetzt verschwinden die hinter einer Tür und wir haben eine Abblende. Und wir sind wieder irgendwo unterwegs auf der Patrouille. Man sieht auch schon, dass sie auch mit genug Sicherheitsabstand gehen.
Das ist eigentlich auch ein Wahnsinn, dass man da um diese völlig zerstörte Stadt noch groß kämpft, anstatt dass man weiterzieht.
Ja. Ah, okay. Also der Perfume River, den Joker jetzt aus dem Off-Text erwähnt, das ist ja der, so wird der Fluss genannt, der durch Hue fließt. Also der wird der Fluss der Gerüche genannt. Mhm. Womit hing das nochmal zusammen? Das habe ich irgendwie vergessen. Aber scheinbar sind die weiter in Hue natürlich unterwegs. Und jetzt haben wir hier diese Sprengfalle. So. Cowboy hat jetzt befohlen, nachdem die Sprengfalle hochgegangen ist, verteilt euch im Gelände und nehmt volle Deckung.
Ich finde es ja immer schön, wenn die Kamera wie jetzt gerade zweimal durch eine Mauer geht.
Ja.
Also
scheinbar hier jetzt auch wieder, so wie ja, jetzt, genau.
Ne? Scheinbar durch eine Mauer geht.
Ich finde sowieso, das macht Kubrick irgendwie echt cool mit diesen Fahrten, die er immer wieder macht. Die finde ich super, super gut. Mag ich total gerne.
Ja. Ich meine, hier kann man es ja sogar noch filmimmanent begründen, dass eben die Gebäude alle zerstört sind und nicht wie in jetzt in normalerweise, weil man eben weiß, dass die Kulisse da eben an der Ecke endet, dass die Kamera da durchfahren kann. Und dieses Feldtelefon ist auch ein ganz schöner Prügel.
Das stimmt, dieses Funkgerät, ne?
Ja, ist das ein Funkgerät?
Ich glaube, es ist
ein Funkgerät. Ja, nee, stimmt, das ist ein anderer Film. Ja, ich verwechsel das gerade mit einem anderen Film.
Dieses Wiederbeleben, was er da nebenbei macht, also diese Herzrhythmusmassage da irgendwie, die sieht aber auch ein bisschen unbeholfen aus. Ich muss sagen, das ist ein bisschen schwächer. Ich finde, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, was das soll.
Ich bin mir gar nicht sicher, ab wann war das denn eigentlich Standard?
Ah, natürlich, das kann sein. Das hat ja auch...
War das da überhaupt schon so bekannt?
Das ist... Ja.
Es wäre interessant zu wissen.
Das stimmt, es gab ja auch mal, dass man einfach nur mit der Faust draufschlägt oder so, ne? Gab es da auch mal so als Standard. Ja, du hast recht. Vielleicht gab es das einfach noch nicht.
Ja. Oder wir sind gerade in der Zeit, wo das eingeführt wird.
Ja, das kann auch sein.
Ich weiß es nicht.
So, das ist ein richtig starker schwarzer Rauch im Hintergrund. Und jetzt hier auch diese Dollyfahrt seitlich. Und jetzt stellen die beiden fest, dass sie sich scheinbar verlaufen haben, weil Cowboy hat ja jetzt das Kommando übernommen, weil der Gruppenführer ja gefallen ist mit der Sprengfalle. Und jetzt hat er es quasi verkackt. Und die Szene...
Kannst du erkennen?
Bitte?
Kannst du erkennen, wer da auf dieser konföderierten Flagge ist?
Das kann Porträt? Ich nicht erkennen, nee. Nee. Aber die Szene, die wir jetzt haben, also an dieser Stelle, hat wohl, ich glaube, was haben die gesagt, einen Monat gedauert zu drehen. Also auch das mit dem dann immer rüberlaufen und so weiter. Also
ja gut, das ist ja nichts für Kumpel.
Ja, genau. Und wieder warten. Ich muss sagen, das finde ich auch cool, dass Kubrick auch immer wieder so Zeit lässt, dass man sich auf diese Situation irgendwie einlassen kann. Also auch dieses Warten und auch vom Tempo her ist das ja kein schneller Schnitt, ne?
Nee, aber ist ja auch im Prinzip Teil des Krieges. Ist ja nicht so, dass du in dem Krieg dauernd in die Feuergefechte rennst, sondern da ist ja auch viel
Warten. Genau, drin. Ja.
Auch schön, jetzt sieht man auch schön die Zielscheibe, die er sich aufgemalt hat auf dem Helm. Es Es wundert mich eigentlich, dass sie alle ihre Helme so bemalen, dass es da keine Vorgabe gibt, dass man das nicht darf.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach schon so ein Stadium des Krieges war, dass auf sowas
keiner mehr
drauf geachtet. Ja. Und wahrscheinlich soll das auch so transportieren.
Ja, gut, aber eigentlich, streng genommen, ist das ja auch was die Moral der Truppe untergraben könnte, wenn jeder da einfach irgendwelche Witze drauf macht. Mhm.
Natürlich. So, und jetzt kommt der Scharfschütze langsam hervor. Und wir sehen nur, wie der Lauf auf einmal auftaucht. Und auf Albino schießt. Ich glaube, der will gerade los. Genau, winkt die anderen heran.
Ja, und zack durchs Bein.
Genau, und sofort. Und das finde ich auch super geschnitten. Albino ist noch nicht auf dem Boden. Der fällt in Zeitlupe. Und alle anderen feuern aber in Echtzeit.
Schon genau. Volles Karacho drauf.
Richtig. Ja. Also das ist, ich finde, das ist so stimmig vom Eindruck. Die ballern und ballern und ballern, zerschießen das ganze Haus. Auch hier mit was sind das, Granatwerfer oder was?
Ja. Irgendwie sowas.
Jetzt haben wir wieder dieses Problem.
Wieder so eine
Situation. Mit dem Feuer einstellen. So, Albino wurde das zweite Mal angeschossen.
Sehr schönes rotes Blut,
finde ich. Ja, doch, das hat er wirklich gut gemacht.
Da, jetzt haben wir das Feldtelefon.
Ja.
Nee, man kann ihn nicht erkennen da auf der Flagge. Scheint auch selbst gemalt zu sein, ne? Ist kein Aufnäher oder. Doch, ist ein Aufnäher. Ja,
möglich.
Doch, ja. Jetzt sieht man es, ja. Ne, jetzt hat man es gesehen. Guck, der steht ein bisschen raus.
Ja, stimmt. Jetzt wird Albino das dritte Mal angeschossen.
Eigentlich total unnötig.
Auf ihn zu schießen?
Ja, vor allen Dingen in den Fuß zu schießen.
Naja, das ist, glaube ich, so gewollt von dem Scharfschützen. Genau, wie jetzt Joker auch gerade, wie Cowboy gerade auch erzählt hat, der will die ja provozieren.
Ja, aber es ist ja trotzdem unnötig eigentlich. Es dient ja wirklich nur dem Sadismus. Und der Provokation.
Ja, aber es funktioniert ja.
Ne? Rein militärisch wäre es ja nicht nötig.
Nein, militärisch
nicht.
Aber guck mal jetzt, dass er da losläuft. Also das hat ja funktioniert. Jetzt haben wir den zweiten da gleich liegen. Und man merkt richtig, dass Cowboy die Situation nicht im Griff hat, ne? Also keiner hört auf ihn.
Keiner von denen. Die ballern halt einfach drauf los, aber wirklich, wirklich vorbereitet ist jetzt keiner auf die Situation.
Nee. Und Cowboy versucht nochmal Verstärkung herbeizufunken oder zu fragen, wo die Panzer bleiben.
Wir haben bisher noch kein Glück mit dem Panzer.
Ist auch irgendwie eine traurige Absage, ne?
Ja. Die wissen also jetzt, dass sie auch alleine auf sich gestellt sind.
So, jetzt wird auch nochmal Cowboys Autorität untergraben, indem Animal Mother nochmal sagt, wir lassen die nicht zurück. Doc J heißt der andere und Albino und die beiden liegen da.
Ja, was ja auch interessant ist, dass wir eigentlich über keine Figur irgendwelche Hintergrundinfos kriegen.
Das stimmt, also sowohl...
Außer das Cowboy aus Texas.
Ja, okay, ja.
Aber das ist eigentlich schon so ziemlich das Einzige. Mhm.
So, das ist im Prinzip die Antwort Animal Mother jetzt im Kontrast zu Private Paula. Animal Mother rennt einfach los und ballert wie wild durch die Gegend, obwohl er überhaupt nichts sieht. So, jetzt versucht Animal Mother noch herauszufinden von Doug, wo ist der Heckenschütze? Und er will gerade zeigen und dann kriegt er noch mal einmal so eine Salve ab. Ja. Und jetzt sind beide tot, ne? Also letztendlich tot auch.
Ja. Und jetzt sehen wir auch mal Entsetzen bei Animal
Mother. Das stimmt, ja. Und jetzt guckt Animal Mother, ob er irgendwas sieht. Und ich glaube, es wird auch einmal geschossen jetzt, ne? Oh ja. Hat aber nichts abgekriegt.
Nee.
Jetzt guckt er sich ein bisschen um. Und eigentlich, es ist ja nichts da, ne? Es ist alles kaputt. Wir sehen keine anderen Leute mehr. Mhm. Jetzt schreien die sich an. Das ist halt auch irgendwie geil, ne? Über die Entfernung schreien die rum. Also Animal Mother sagt jetzt, dass Doc und Albino tot sind. Und es aber nur ein Scharfschütze ist, den sie sich holen sollten.
Ist ja der einzige Kommunikationskanal, der offen steht.
Ja, schreien, ja. Okay, jetzt ein paar, also wir sehen es nicht, aber einige bleiben halt jetzt zurück für einen Rückzug gegebenenfalls, ne? Dass sie dann Feuerdeckung geben können. Und jetzt rücken die anderen mit vor, schließen zu Animal Mother auf und sie gehen ein bisschen außen rum, um das Haus mit dem Scharfschützen irgendwie in den Blick zu kriegen. Das finde ich eine super Einstellung. Wie die alle so an der Häuserwand aufgereiht, wie die Hühner auf der Stange sitzen, ne? Und dann nacheinander losgehen. Und was ich aber nicht verstehe ist, warum hat denn eigentlich der Scharfschütze noch lange nicht seine Position geändert?
Keine Ahnung.
So. Wir sehen da ein schwarzes Gebäude. Und jetzt ist es halt ein bisschen unachtsam. Sie merken nicht, dass da dieses Riesenloch in der Wand ist, ne? Und jetzt haben wir einen Powerzoom. Einmal ganz aus der Perspektive vom Scharfschützen geguckt und ein Powerzoom zurück. Mhm. Und die Antwort, immer wenn der Scharfschütze schießt, ist immer erstmal feuern, ne?
Ja, klar. Zurückfeuern, ja. Ne? Ist ja ein Gefecht in dem Moment. Ja, und Cowboy ist nun auch verwundet.
So. Und Cowboy wirkt auch schon regungsloser. Und guck mal, die machen auch überhaupt nichts. Also die können auch überhaupt nichts machen, ne?
Nee, ja, sie können ja nur Druck auf die Wunde legen.
Ja.
Die haben ja nichts
sonst. Nee, stimmt. Ja. So. Okay, aber eigentlich kann Cowboy nicht lange durchhalten. Und jetzt Joker schüttelt ihn jetzt nochmal so. Aber er reagiert nicht mehr. Er ist tot. Und Animal Mother hat im Hintergrund einfach weitergearbeitet, also auf das Haus einfach unter Beschuss genommen. Kommt jetzt aber, glaube ich, zu den anderen dazu, ne?
Ja. Das haben wir auch gerade, jetzt sehen wir es nochmal, dieser Beton oder dieses Stück Wand, was da noch steht, das hat auch ein bisschen wie der Monolith
aus 2001. Das ist eine gute Idee. Also der brennende da.
Aber ist wohl aber nicht, ja. Genau, den wir jetzt unscharf sehen. Aber es war wohl nicht intendiert.
Okay, aber ich finde, diese Assoziation finde ich gut, weil das ist ja das, was so über allem da so schwebt, ne? Also warum diese kriegerischen Auseinandersetzungen? Vielleicht eben genau wegen der Frage nach dem Sinn. Also das war ja damals auch schon so meine Interpretation.
Sehr schön auch jetzt dieser
Feuer. Ja, ich finde, was hier sehr gut gelungen ist, dieser Übergang von der Dämmerung zur Nacht. Das ist wirklich richtig gut gemacht.
Ja.
Also weil man das wirklich nicht mitkriegt. Also es ist wirklich so ein allmähliches Dämmern und dunkler werden. Finde ich sehr, sehr stark. Da haben die bestimmt auch lange gebraucht und viele Abende oder so abgewartet, bis das immer, weil das war ja draußen, ne? Das ist ja auch draußen gedreht.
Ja.
So, sie haben Rauchgranaten gezündet, um halt an das Haus oder hintenrum ums Haus zu kommen. Und jetzt haben wir wieder die Musik. Genau, sie ist da. Da ist sie wieder.
Ja.
Die wir auch in der Latrine hatten, kurz bevor sich Private Paula umgebracht hat. Und auch beim Seifenkloppen hatten wir ähnliche Musik.
Ja, genau.
Wobei, das ist diese blecherne, ist ja, ne? Ich glaube, die ist schon anders.
Ja, aber...
Vom Stil.
Ist ja ein ähnliches
Genau, Thema, ja, so dieses Wahnsinnige einfach, ne? Ja. Du wirst jetzt auch nochmal sehen, die gehen da irgendwie so durch so ein Gebäude, teilen sich nochmal auf und eigentlich ist alles zerstört. Da ist nichts zu holen.
Ja.
Aber wir haben hier eine Flagge vom Vietcong, oder? Ist das die, oder?
Ja, mit dem Stern müsste es eigentlich Vietcong sein.
Ah.
Warte mal.
Und jetzt Joker entdeckt den Scharfschützen gleich. Schleicht sich da an.
War Vietcong-Flagge. Ja. Südvietnam ist gelb mit drei dünnen roten Streifen.
Ja. So, Joker entdeckt den oder die Scharfschützin, muss man ja sagen, und hat Ladehemmung. Ja. So, und sie dreht sich um und schießt. Wir haben jetzt Zeitlupe und wir haben im Prinzip wie beim Monolithen so einen schrillen Sound.
Ja.
Na?
Wir sehen, er lässt die Waffe fallen.
Zieht die Pistole.
Ja.
Und die Scharfschützin wird jetzt aber von dem anderen Soldaten
Rafterman.
Ja. Ist das Rafterman?
Den er eigentlich gar nicht mitnehmen
Stimmt.
wollte.
Stimmt. Ah, und er. Ja, und Rafterman ist dann der ihm sozusagen dann den Arsch rettet. Und nicht umgekehrt.
Ja.
Wie Joker immer befürchtet hatte. So, überall brennt Feuer. Aber
wir sehen, sie ist noch nicht tot. Nee. Sie ist nur verwundet.
Ja. Sie bewegt sich noch. Und jetzt haben wir ihren Kopf groß aufgenommen und gegengeschnitten mit Joker. Also sie gucken sich jetzt an. Und das ist auch das erste Mal, dass wir wirklich so quasi so einen Feindkontakt haben in der Art und Weise, ne? Sehen wir genau. Sonst...
Das erste...
Also so richtig nah, nee. Also dieser Angriff auf die Basis, nee. Natürlich, aber da sehen wir sie ja auch nur ganz klein. Aber ne?
Da sehen wir sie ja nur als dunkle Gestalt.
Genau, ja, also ganz unpersönlich.
Also das ist das erste Mal, dass wir direkten Kontakt genau. haben,
ja,
Sichtkontakt.
Ja, ja.
Also eigentlich das, wofür er ausgebildet wurde bei den Marines, und da versagt er total.
Stimmt. Und Rafterman feiert sich natürlich jetzt sehr hart dafür und ist richtig am Glucksen, so, ne? Also richtig so euphorisch. Ich finde, ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr stark. Also wie sie da, also ich glaube, sie sagen dann, dass sie betet, aber sie flüstert oder stammelt ja dann noch so ein paar Worte. Und das ist aber auch interessant, das ist auch interessant, dass das Joker sagt, ne?
Ja.
Ja, finde ich interessant. Also Joker sagt halt, ja, sie betet. Das zeigt,
was bei einer eingefleischten Vietcong ja nicht unbedingt so realistisch ist, wenn man ehrlich ist.
Nee, aber das war wahrscheinlich jetzt gerade so die Interpretation, die Joker hatte, weil er ist ja auch der sowieso immer schon sich durchmogelt und irgendwie, ne, mit dieser Gut und Böse, wo gehört er dahin? Ja. Jetzt gibt's aber nochmal die Diskussion darum, ja, was machen wir denn jetzt? Also irgendwie kommt jetzt nochmal so was Ethisches, ne? Okay, ist ein bisschen übertrieben, jetzt von Ethik zu sprechen, ne? Aber
ja.
Die Frage, können wir sie denn so liegen lassen? Private Joker ist sich da nicht so sicher.
Da hat man es auch gerade gehört, ne? Er hat keine Freunde mehr hier in der Truppe. Jetzt wird im Prinzip das fortgeführt, was wir bei der Begegnung von denen hatten.
Stimmt.
Die Spannung zwischen den beiden.
Ja. Und ich glaube, jetzt haben wir die Musik wieder wie aus dem Klo. Kurz bevor sich Lennart erschossen hat. Weil das jetzt wieder dieses Düt, Düt mit diesen tiefen Tönen. Und ich finde, jetzt hat Animal Mother vom Gesichtsausdruck ganz viel mit Private Paula zusammen.
Ja, kann schon sein, dass das eine ähnliche Regieanweisung war.
Ja, und jetzt ist es halt quasi Animal Mother, quasi Private Paula, der Joker sagt, was zu tun ist. Und zwar, dass er sie abknallen soll. Ich finde auch diese Spannung, die da drin liegt, die finde ich unglaublich heftig. Also die Musik, die da so mit den Streichern so Druck aufbaut und man richtig sieht, wie Joker kämpft mit dem, und wir sehen ja auch überhaupt nicht, ne? Wir sehen überhaupt nicht, dass er die Waffe nimmt oder irgendwas damit macht. Wir sehen ja nur sein Gesicht.
Das Einzige, was wir sehen, ist, wie er langsam sich dreht, dass das Peace-Zeichen verdeckt ist.
Ah. Und
sobald es komplett einmal verdeckt ist, fällt der Schuss.
Das ist gut. Ja. Das ist gut. Also wir sehen eigentlich, oder wir ahnen nur das Kill auf dem Helm, ne?
Genau.
Und diese Antwort, ne? Total stark, Mann. Das war wirklich stark. Also, total absurd, oder?
Ja. Auch schöne Lichteffekte sehe ich gerade.
Ja, dieses Bläuliche von der linken Seite und dann das helle, warme Feuer von der rechten Seite, ne?
Und auch dieses Lodern der Flammen.
So, jetzt kriegen wir noch einmal Off-Text, glaube ich, von Joker. Und jetzt kommt noch das Mickey-Maus-Lied.
Ja.
Und was auch schön ist, gut, Joker hat zwar gesagt, die gehen runter zum Perfume River, um dort die Nacht zu verbringen, aber eigentlich vom Bild her ist es total unbefriedigend. Und ich glaube, das ist irgendwie auch von dem Ende her so gewollt.
Ja, es ist ja auch
ein unbefriedigendes
Ende. Es fängt ja schon an damit, dass er sagt, heute haben wir genug getan, um die in die Geschichtsbücher einzugehen. Sie haben eine Scharfschützin getötet und dabei drei Männer verloren selber.
Das stimmt.
Jetzt haben wir nochmal einen Rückgriff auf etwas, was Hartmann gesagt hat.
Gretchen Modermöse. Ja, stimmt, genau. Genau, und Joker sagt nochmal so, ich bin in einer Welt voll Scheiße, aber ich bin am Leben. Und ich habe keine Angst mehr. Ja.
Und er wünscht sich wieder ein Kind zu sein, offenkundig. Wie alle.
Weil die Mickey Maus singen, ne? Der Mickey Maus Marsch ist das, ne? Ich glaube, so heißt das irgendwie.
Ja, ist halt die Titelmelodie von irgendeiner Disney-Sendung gewesen da in den 50ern.
Ja. Also echt unbefriedigendes Ende.
Aber dafür noch gute Musik über dem Abspann.
Directed and produced
by Stanley Kubrick. Was auch sehr gut passt.
Ja, ich finde auch, auf jeden Fall. Ach. Ja, da sind wir am Ende von Full Metal Jacket von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1987.
Genau. Ja, wenn du sagst, unbefriedigendes Ende, guck, da ist doch Baldwin.
Ach, okay. Interessant. Ich habe es anders gelesen.
Was wollte ich jetzt sagen? Unbefriedigendes Ende ist natürlich auch, kann man natürlich auch so sehen, dass Krieg immer ein unbefriedigendes Ende hat.
Hm? Ja.
Weil man sich ja am Ende immer fragen muss, war es die Verluste wert?
Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe heute auch nochmal etwas anders auf den Film drauf geguckt. Gerade was mir vorher noch nicht so bewusst war, war die Rolle von Private Joker. Der im Prinzip
Papillon Sanson. War wahrscheinlich einer von den Vietnamesen.
Ja, das kann sein. Ja. Die einfach so diese Zerrissenheit einfach widerspiegelt hat. Also im Prinzip.
Interessant, dass Animal Mother als zweite Rolle genannt wird.
Ach, okay. Ja, keine Ahnung warum. Aber gut, ja, Markus, hast du noch irgendwie abschließend irgendwas zu sagen zu dem Film?
Ja, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt, was ich sagen wollte.
Ja. Ich glaube, ich nämlich auch. Also, wie gesagt, der Private Joker ist mir nochmal, also so als Rolle nochmal bewusster geworden. Und
vielleicht auch, weil er als Identifikationsfigur besonders gut taugt, weil er auch so ein Stück weit unbeteiligt ist, ja, lange Zeit.
Richtig.
Und das ja durch diesen Zynismus eben auch ausdrückt.
Richtig, richtig. Und am Ende schießt er dann doch, ne? Ja.
Ja.
Richtig. Also ich weiß auch erstmal nicht mehr dazu zu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein unglaublich beeindruckender Film. Und ich glaube auch, dass das ein Film ist, der so... irgendwer hatte das auch in den Interviews, in dem Begleitmaterial gesagt, der auch andere Kriege voraus oder vorwegnimmt. Also eben diese... Frage, die du eben auch nochmal angesprochen hattest mit dem, ja, unbefriedigendes Ende. Also hat nicht jeder Krieg irgendwie ein unbefriedigendes Ende.
Ja, übrigens jetzt gerade, wo man gerade die Musik gesehen hat, da wurde ein Bandname falsch geschrieben.
Oh, okay. Interessant.
Nämlich Sam the Sham and the Pharaohs, da wurde Pharaohs falsch geschrieben.
Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Und ich würde sagen auch danke fürs Zuhören und Mitschauen.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Und dann erstmal bis zum nächsten Mal. Das war I Went to Films. Ich bin Martin.
Ich bin Markus. Und ich denke, Wir hören uns dann.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.